Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und der Jens ist auch wieder dabei. Hallo Jens, guten Morgen.
Ja, moin moin, grüß Gott. Freue mich auf eine neue Podcast-Episode. Wo sind wir eigentlich jetzt, Axel?
Ja, wir sind heute, das hatten wir versprochen, nochmal beim Thema Milch. Beim letzten Mal, Milch Teil 1, haben wir gesagt, dass wir da nochmal reinschauen müssen. Und zwar wollten wir uns heute nochmal die A1 und A2-Milch vornehmen, was es damit auf sich hat. Dann haben wir den ein oder anderen Kommentar auch bekommen, da gehen wir auch nochmal drauf ein und vielleicht auch mal zu schauen, gibt es Milchalternativen? Man hört viel von Reis, Hafer, Mandel oder Sojadrinks. Das wollen wir heute alles mal beleuchten und für jeden, der die Folge, der die erste Folge noch nicht gehört hat, einfach mal bitte reinhören. Ganz, ganz kurze Zusammenfassung in unserer Ernährungspyramide. Der Jens hat es beim letzten Mal gesagt, sollte Milch nicht der Hauptteil dieser Pyramide sein. Und Käsesorten, je nachdem welche, sollten wirklich als Genuss verstanden werden. Die kann man mal essen. Also wir sagen nicht, dass man keine Milch oder keine Milchprodukte und auch kein Käse mehr essen soll. Aber es sollte halt eher der Genuss im Vordergrund stehen und nicht als Hauptbestandteil unserer Ernährung. Sollte das nicht sein.
Axel, da müssen wir aber dazu sagen, das ist jetzt meine Haltung oder unsere Haltung. Na, man kann auch anderer Meinung sein, ne, wenn man entsprechende Argumente hat. Wir sind ja offen für alles, ja. Uns kann man alles schicken und jedes Argument. Da gehen wir auch gerne mal drauf ein, in den Podcast-Episoden oder eben dann auch per E-Mail. Nur wir müssen das dann auch schon, sag mal, auf einem wissenschaftlichen Niveau auch ein Stück weit diskutieren, ne?
Genau, aber das sind ja so Themen, du sprichst es gerade an, wir hatten es ja auch beim letzten Mal erwähnt, es sind Studien, die einen so, die anderen so, aber du hast ja auch sehr viel von deiner eigenen Biografie erzählt und seit 20 Jahren keine Milchprodukte mehr oder kaum Milchprodukte mehr konsumiert. Und auch die wissenschaftlichen Studien, die wir so rausgesucht haben und die Diskussionen, die wir so angegangen sind, da ist halt unsere Meinung, dass es halt in der Ernährungspyramide nicht der Hauptbestandteil sein sollte. So kann man das wohl sagen. Und wenn jemand das anders sieht, dann sieht das anders und darf auch gerne Milch essen. Also wir sind nicht dogmatisch und zwingen hier keinen zum Milchverzicht.
Ja, es geht ja darum, ob Milch und Milchprodukte ein Grundnahrungsmittel für den Menschen sein sollten, ne? Dann, das stelle ich sehr stark in Frage. Die Kanadier haben im Übrigen ja auch das Thema rausgenommen von ihrem Teller. Da gibt es jetzt auch die eine oder andere Interpretation, warum die das gemacht haben. Muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn solche politischen Entscheidungen da getroffen wurden werden, was dann genau dahinter steckt, Fragezeichen, gilt es dann eben zu recherchieren. Und Grundnahrungsmittel. Wir haben ja auch schon so ein bisschen mal über Getreide gesprochen und Milchprodukte gehören ja zu unseren Grundnahrungsmitteln, zumindest was die Fachgesellschaften empfehlen. Klar, da gehören auch ein paar andere Nahrungs- und Lebensmittelgruppen dazu, aber die Frage ist ja, was oben in der Spitze, ne? Also was ist eine Delikatesse, was sollten wir ab und zu mal konsumieren und was sollten wir täglich zuführen und das häufiger in verschiedenen Portionen. Darüber kann man sich streiten, klar. Und da sind auch die Ökotrophologen, die Ernährungswissenschaftler und weltweit die Wissenschaft ist da nicht unbedingt immer einer Meinung.
Okay, das wollen wir so dann mal stehen lassen, dass, wie gesagt, also es gibt immer viele Meinungen, viele Studien, die einen so, die anderen so. Für uns ist es einfach wichtig, dass ihr da draußen euch auch eure eigene Meinung bildet, auch nicht nur immer schwarz und weiß, sondern mal hier, mal dort schaut. Und das Wichtige auch auf euch selber hört. Wir sagen es ja auch immer, auch mal auf den Körper hören, wie reagiert der Körper auf die oder die Einflüsse von außen und auf die Nahrungsmittel. Hört einfach selber bei euch rein. Und jetzt gehen wir aber noch mal rein, denn zwei, drei Sachen zu Milch sind noch zu sagen. Und Unterschiede, die sind einfach da und die sind auch wissenschaftlich untersucht. Und da habt ihr wahrscheinlich schon mal von A1 und A2 Milch gehört. Und was das ist und was es damit auf sich hat, was ist besser? Ist Biomilch besser? Ist A1, ist A2 Milch besser? Da hören wir jetzt mal rein und ja, diskutieren das ein bisschen. Und legen direkt mal los. Jens, A1 Milch, A2 Milch erstmal. Was ist das eigentlich?
Ja, muss man ein bisschen in die Zusammensetzung von Milch hineingehen. Also Milch besteht ja unter anderem aus Proteinen, also Eiweißen. Und diese Eiweißfraktion, die hat wiederum Unterfraktionen. Jeder kennt Whey-Protein, also das Molkeprotein, gerade die, die Sport treiben, die vielleicht Whey auch supplementieren nach dem Krafttraining, nach dem intensiven Belastungen. Aber Whey ist eben nur ein Teil der Proteinfraktion in Milch. Ein anderer Teil ist eben der Caseinteil. Also wir haben ungefähr auf 250 Milliliter Milch haben wir etwa 7 bis 10 Gramm Protein. Das erstmal so grundsätzlich. Und von diesen 7 bis 10 Gramm Protein auf 250 Milliliter haben wir 1 bis 2 Gramm Whey-Protein, also das Molkeprotein. Und 6 bis 8 Gramm Casein. Ja, das Protein, woraus dann auch Käse entsteht und die vielen, vielen tollen Käsesorten, die es gibt, die mir auch im Übrigen ab und zu mal schmecken. Ja, auch ich esse mal wirklich als Delikatesse selten, aber dann doch mit Genuss auch mal das ein oder andere Stückchen Käse. Und da muss man wissen, dass jetzt diese Fraktion, also die Caseinfraktion, auch nochmal wieder Unterfraktionen hat. Na, das ist das Alpha-Casein, das ist das Beta-Casein und das ist das Kappa-Casein. Und da jetzt nochmal reinzoomt, dann sind von diesen 6 bis 8 Gramm Casein, sind 3 bis 4 Gramm Alpha-Casein, 0,75 bis 1 Gramm etwa sind Kappa-Casein und 2 bis 3 Gramm sind Beta-Casein. So, und wenn wir jetzt über diese A2, A1-Milch sprechen, dann geht es in der Hauptsache oder es geht ausschließlich um das Beta-Casein. Und das Beta-Casein, da gibt es wiederum drei Varianten, beziehungsweise, ich muss es anders sagen, vom Casein gibt es drei Varianten, drei verschiedene. Und vom Beta-Casein gibt es dann nochmal 13 verschiedene. Warum gibt es sie überhaupt? Weil wir natürlich unterschiedliche Rinderrassen haben, weil wir gezüchtete Rinderrassen haben. Wir haben die ursprünglichen Rinderrassen und dann eben darauf basierend gezüchtete. Und dadurch haben sich eben bestimmte Proteine auch verändert. Und einer dieser Proteine ist eben das Beta-Casein. Und da haben sich jetzt einige Wissenschaftler mal Gedanken darüber gemacht, warum zum Beispiel die Typ-1-Diabetesrate, warum die Typ-1-Diabetesrate in Milchtrinkerländern relativ verglichen mit Nicht-Milchtrinkenländern relativ hoch ist. Und da hat man dann so ein bisschen herumgeforscht und vor allen Dingen hat man das in Ozeanien gemacht, also in Australien und Neuseeland, ja, wo es ja sehr viel Land gibt und sehr viel Landfläche eben auch für Nutztiere gibt. Und dann hat man festgestellt, dass es, wie gesagt, diese Varianten gibt. Eine ist diese A2-Beta-Casein-Variante. Und die andere ist die, man muss dazu sagen, die A2-Beta-Casein-Variante ist die ursprüngliche Variante von den ursprünglichen Rindern. Und durch Züchtungen etc. bei europäischen und amerikanischen Rinderrassen ist dann die A1-Beta-Casein-Variante entstanden. Auf Latein heißt das Ganze dann Bos primigenius taurus. Ja, das ist also die A1 Beta-Casein produzierende Rinderrasse. Und da haben wir dann so hübsche Namen wie Guernsey, Jersey. Das sind Rinderrassen, die praktisch dazwischen liegen. Die können A2 und A1 produzieren oder produzieren beide Varianten. Und in Mitteleuropa finden wir eigentlich ursprünglich, nicht ursprünglich, sondern hauptsächlich die Diese Holstein-Kühe, diese schwarz-weiß gefleckten, ne, die Ostfriesen-Kühe, sagt man bei uns an der Küste. Und die haben halt überwiegend A1-Beta-Casein. Wenn man jetzt so ein bisschen in diese Vergleiche geht, ja, es gibt ja auch einige Naturvölker, die durchaus Milch trinken, einige traditionell auch Milch trinken, zum Beispiel die Maasai in Afrika. Und die trinken sogar relativ viel Milch von ihren Nutztieren. Das ist ja ein Nomadenvolk. Und da finden wir aber nicht keine dieser typischen Zivilisationserkrankungen, die mit Milchkonsum, mit hohem Milchkonsum korreliert werden, wie Typ-1-Diabetes, eine Autoimmunerkrankung. Krebsarten haben wir auch schon beim ersten Milch, bei der Milchepisode angesprochen. Und hier gibt es aber natürlich keine ganz klaren Kausalitäten, sondern man leitet das letztendlich ja alles von epidemiologischen Korrelationsstudien ab. Das heißt, man könnte auch sagen, wissenschaftlich nichts Genaues weiß man nicht. Trotzdem ist die Wissenschaft, und ich habe sie auch noch mal ein bisschen recherchiert in den letzten Tagen, wo stehen wir jetzt aktuell? Und dazu muss man natürlich wissen, das haben wir auch schon in der ersten Episode gesagt, wer ist denn wirklich daran interessiert, das wissenschaftlich aufzudröseln? Ja, die Milchwirtschaft ist riesig. Ja, wir haben Butterberge, Milchberge, Milchpulver ohne Ende in Europa und in Nordamerika. Das verschiffen wir jetzt nach Asien rüber und nach Afrika rüber, da wo die Laktoseintoleranz praktisch bei über 90% ist. Weil wir eben diese Riesenberge haben und das Zeug irgendwie loswerden müssen. Also exportieren wir es. Aber es kommt natürlich alles von diesen gezüchteten Rinderrassen. Und wenn wir jetzt uns Völker wie zum Beispiel die Maasai anschauen, dann kann man auf die Idee kommen, dass es vielleicht nicht per se an der Milch liegt, sondern an Ingredienzien in der Milch. Ja, die dazu führen, dass beispielsweise Typ-1-Diabetes häufiger vorkommt, weil es vielleicht eine allergische Kreuzreaktion gibt. Ich sage wahrscheinlich, weil es nicht 100% belegt ist. Es könnte aber sein, dass eben bestimmte Proteine, wie zum Beispiel dieses A1-Beta-Casein, eine gewisse allergische Reaktion auslöst, wodurch, oder eine Immunreaktion, muss ich besser sagen, auslöst, wodurch Antikörper gebildet werden, die wiederum dann eine Kreuzreaktion mit Oberflächen von körpereigenen Strukturen. Sozusagen ein Verwechslungsfehler, der da stattfindet. Und da gibt es die Hypothese, dass das eventuell an diesem A2-Beta-Casein liegt, dass sich beispielsweise die Inselzellen, also die Bauchspeicheldrüsenzellen, die ja Insulin produzieren, dass die plötzlich zerstört werden. Dass also praktisch unser Immunsystem, was sich ja normalerweise nicht gegen körpereigene Oberflächen richten sollte, dass das plötzlich, was sagen, die Windrichtung umdreht, ja, und sich nicht mehr gegen Viren und Parasiten und gegen Bakterien von außen wehrt, sondern auf einmal gegen Oberflächen von innen. Und das ist natürlich fatal, weil wir dann ja so ein ständiges Feuer haben, also eine ständige Reaktion gegen körpereigene Oberflächen, was wir ja bei Covid-19 beziehungsweise Post-Vac oder Long-Covid dann ja auch sehen, dass da immer wieder körpereigene Oberflächen angegriffen werden und es eine Dauerentzündung entsteht.
Nur ganz kurz eine Korrektur. Du hast gerade gesagt, das ist bei der A2-Milch so, das ist bei der A1-Milch so. Du hast dich
Bei der
gerade,
Eins, ja.
ja, bei
Ja.
der A1-Milch. Nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist bei der
Hatte ich A2
A1-Milch.
gesagt?
Du hast A2 gesagt. Alles gut. Ist ja gut, dafür hast du mich ja, dass ich aufpasse hier. Oh.
Genau, ja.
Ja, Jens, wir haben jetzt gerade über die A1-Milch einiges gehört, auch über die Proteine. Und was ist denn jetzt genau der Unterschied? Oder anders gefragt, was macht denn A2-Milch denn besser oder ist A2-Milch denn gesünder? Oder wo ist der große Unterschied?
Ja, erstmal grundsätzlich, es geht hier nicht um Laktose, um den Milchzucker, es geht auch nicht um andere Aminosäuren oder Proteine, sondern es geht hier tatsächlich nur um diese beiden Casein-Varianten. Und der Unterschied zwischen A1-Beta-Casein und A2-Beta-Casein liegt an nur einer einzigen Position der gesamten Aminosäurekette. Und das ist die Position 67, wie man festgestellt hat. Denn die A2-Milch hat an der Position 67 an der Stelle ein Prolin Und A1 hat an der Stelle Histidin, also zwei verschiedene Aminosäuren. Sonst sind die praktisch identisch. Und man hat gesehen, dass genau an dieser Stelle, an der Prolin, an der Histidinstelle, dass da sich diese Aminosäurekette spalten kann. Ja, und das findet offensichtlich im Verdauungstrakt statt. Und dieses Molekül, was dabei entsteht, das heißt Beta-Casomorphin-7. Und das ist in der Lage, an Opioidrezeptoren anzudocken. Und die finden wir auch unter anderem im Darm. Und jetzt gibt es einige Wissenschaftler, die die Hypothese aufgestellt haben, dass eben diese ganzen gastrointestinalen Störungen, Blähungen, teilweise Schmerzen und so weiter, dass die nicht unbedingt immer nur mit Laktose zusammenhängen müssen, sondern die können auch mit diesem Beta-Casomorphin-7 zusammenhängen. Durch diese Aktivierung der Opioidrezeptoren im Darm. Wie genau, was da genau passiert, ist nicht bekannt, ist auch wissenschaftlich nicht beschrieben, zumindest weiß ich es nicht. Wenn du mehr weißt, Axel, dann hau es raus. Ich habe aber die Literatur noch mal studiert. Da ist in den letzten Jahren auch nicht viel mehr an Erkenntnis rausgekommen. Ich habe mich aber eine Weile sehr intensiv damit beschäftigt und habe da auch einen Online-Kurs zu erstellt und ich habe das verfolgt, das dann immer wieder. Diese Forschungsgruppen und habe bislang nicht so wirklich viel Neues da gefunden, ja, zu dem Thema. Es kann natürlich daran liegen, dass einfach auch Kapital fehlt, dass man zu wenig Forschungsgelder dafür hat, die das eventuell vorantreiben. Jetzt gibt es einige Hersteller und einige Höfe, die auch jetzt diese A2-Milch produzieren. Die werden wir dann auch in die Shownotes stellen. Also wer das mal ausprobieren möchte. Und wie gesagt, wo ist der Unterschied? Die alten Rinderrassen, die man auf schlau Bos primigenius indicus nennt, ja, die vor allen Dingen in Indien und Afrika zu finden sind, die produzieren hauptsächlich A2, Beta-Casein. Und das tun auch Ziegen, Schafe und Büffel beispielsweise. Oder alte Rinderrassen wie Yaks und Zebu-Rinder. Ja, die produzieren alle diese A2-Variante. Und naja, es ist naheliegend, wenn man sich solche Völker anschaut, wo eben diese andere Variante getrunken, gegessen wird, in welcher Form auch immer man die Milchprodukte zuführt, und dort bestimmte Erkrankungen nicht sieht, dann kann man auf die Idee kommen, dass es vielleicht an so einem Protein liegt. Und Fremdproteine, dafür ist unser Immunsystem natürlich prädestiniert, sozusagen, Fremdproteine zu identifizieren, wie so ein Barcode-Scanner, ja, über die man dann seine Barcodes zieht. Und wenn etwas fremd erkannt wird, dann wird eben eine allergische oder eine entzündliche Reaktion ausgelöst. Das heißt, dieses Protein wird dann entsprechend abgewehrt. Und das könnte hier eine Rolle spielen, nicht nur in Bezug auf gastrointestinale Störungen, sondern möglicherweise auch auf zum Beispiel Entzündungen in den Blutgefäßen oder auch Entzündung, also nicht nur Verdauungsbeschwerden, sondern auch Entzündung im Nervensystem. Auch hier gibt es hypothetische Artikel in Richtung Multiple Sklerose. Und das ist insofern spannend, weil einer unserer besten Wissenschaftler, der vor 2, 3 Jahren verstorben ist, der Harald Zuhausen, der den Nobelpreis erhalten hat, der hatte die Hypothese gehabt, dass er hat das Bovine Milk and Meat Factors genannt. Also Bovine, ne, aus von Rindern, Milch- und Fleischfaktoren, die praktisch unseren Körper infizieren, so hat er das genannt. Und wenn jetzt bestimmte Rahmenbedingungen zusammenkommen, also wenn die Sterne ungünstig stehen, sage ich jetzt mal, und du auch noch einen Vitamin-D-Mangel hast und du möglicherweise auch noch eine Reinfektion hast durch zum Beispiel Epstein-Barr-Viren. Und jetzt das Fremdprotein oder diese Fremdproteine von Rindern auch noch in den Körper kommen, dann könnte es sein, dass dadurch sich eine permanente Entzündungsreaktion bildet, die dann auch im Nervensystem nachweisbar ist. Und das hat der Harald Zuhausen mit seiner Forschungsgruppe auch nachweisen können, dass das so ist. Die Mechanismen sind nicht 100% klar, deswegen beobachte ich auch mal diese Forschungsgruppe, was die dort weiter publizieren, weil das wird natürlich logischerweise, auch wenn er selber nicht mehr da ist, seine Forschungsgruppe macht weiter und Ich hoffe, dass da noch einige Erkenntnisse dabei rauskommen. Im Jahre 2000, dieses ganze Thema A2, A1-Milch kommt ja so aus Ozeanien, aus Australien, Neuseeland. Und 2000 hat ein neuseeländischer Wissenschaftler hat dann eine A2 Milk Company gegründet. Inzwischen kann man diese A2 Milch in vor allen Dingen in den Commonwealth-Ländern kriegen, also Australien, in den USA, Südafrika, aber auch in China ist sie zu bekommen und inzwischen auch in Deutschland. Es gibt einige Höfe, die A2-Milch produzieren. Dafür brauchst du natürlich diese entsprechenden Rinderrassen. Ja, sonst kann es nicht funktionieren.
Und Neuseeland, gerade wo du es ansprichst, nach dieser Kampagne von diesem Bauern oder von dieser Company, hat Neuseeland komplett auf Urrassen umgestellt. Also in Neuseeland gibt es halt nur noch Urrassenrinder, von denen halt man halt nur noch diese A2-Milch erhält, ne? Das muss man auch noch
Ja,
wissen
zumindest in
dazu
großen
sagen.
Teilen. Die haben damals angefangen, das wieder umzustellen. Das dauert dann natürlich eine lange Zeit. Ich weiß nicht, wo sie heute sind, bei wie viel Prozent, aber offensichtlich haben die das eben sehr, sehr ernst genommen. Aber Neuseeland ist ein kleines Land, sehr weit weg. Ja, man kriegt wenig davon mit und deswegen schwappt das natürlich auch nicht wirklich hier rüber. Ist aber wirklich spannend. Es gab da mal so ein Buch von, ich glaube, das ist sogar im Dunstkreis dieser Gründer dieser Company auch gewesen, der ein Buch rausgebracht hat. Das gibt es nur auf Englisch, das heißt The Devil in the Milk. Und da sind diese Themen auch entsprechend beschrieben. Aber es gibt wissenschaftlich eindeutig Korrelationen, zum Beispiel, wie schon gesagt, zu Typ-1-Diabetes. Wenn man mal schaut in die Länder, wo die Inzidenzen sehr hoch sind oder das Wachstum an diesen Erkrankungen sehr hoch ist. Australische Kinder beispielsweise von 2000 bis 2004 von 19 auf 24 Fälle pro 100.000 gestiegen. Und das muss einen Grund haben. Ja, das fällt nicht vom Himmel. Da muss es irgendeine Ursache geben. Da muss irgendeine entzündliche oder eine immunologische Ursache dafür geben. Und wenn man verstanden hat, wie das Immunsystem funktioniert, worauf es reagiert, dann können es eigentlich nur entweder Erreger sein oder es können auf der anderen Seite nur pathogene Proteine sein, wenn man das mal so bezeichnen will. Ja? Also die wir als fremd erkennen und dann entsprechend abwehren. Gut, jetzt ist natürlich die Milch der Rinder nicht die Muttermilch der Säuglinge oder für die Säuglinge. Von daher, wenn man in die Komposition der einzelnen Milcharten reinschaut, dann ist sie natürlich in weiten Teilen ähnlich, aber dann doch wieder vollkommen unterschiedlich. Ne? Die Proteinkonstellationen sind andere. Die Immunglobuline, wie wir im ersten Teil auch schon gesagt haben, sind komplett andere. Und da hat man ja eine ganze Weile auch geglaubt in der Schulmedizin, man könnte, ne, das mit dem Stillen ist auch nicht mehr so wichtig. Man nimmt einfach Folgemilch oder man nimmt Kuhmilchprodukte für die Säuglinge. Und da hat man dann irgendwann nach 20 Jahren gesehen, das war ein Fehler. Das hätte man besser nicht gemacht, weil es gibt eben für Säuglinge nichts Besseres als die Muttermilch. Ne? Und da sind wir dann eben bei dieser allergisierenden Funktion von bestimmten Proteinen, die eben artfremd letztendlich sind. Und ja, dann wiederum auch Kreuzreaktionen machen können, ja, wo es dann möglicherweise Antikörper gibt, Antikörper gebildet werden, die sich dann plötzlich gegen, dummerweise, nicht gegen Viren, Bakterien oder exogene, pathogene richten, sondern dann plötzlich gegen körpereigene Oberflächen. Das ist natürlich fatal. Wenn man diesen Faktor dann nicht findet und ihn nicht rausnimmt, dann kann man das auch nicht stoppen. Weißt du, dann kann man immer nur antientzündliche Therapie betreiben. Aber solange der Feuerteufel, sage ich meinen Seminarteilnehmern immer gerne, solange der Feuerteufel noch da ist, kann ich mit Löschflugzeugen drüber wegfahren und ich werde das Thema nicht lösen können. Ja.
Ja, deshalb, also das sind so Themen, die hatten wir schon im ersten Podcast, im ersten Teil zu Milch angesprochen. Also hört da gerne nochmal rein, da kriegt ihr noch ein bisschen mehr Informationen.
Man hat da einige Tierstudien auch noch gemacht. Ne? Da fängt man natürlich logischerweise immer mit an. Und da hat man bei Kaninchen beispielsweise nachweisen können, dass wenn man die eben mit dieser A1-Beta-Casein-Variante sehr lange, sehr hoch dosiert füttert, dann entstehen bei diesen Kaninchen arterielle Stenosen. Ja, also dann sind wir bei Arteriosklerose, Entzündungen der Blutgefäße. Und was man auch gesehen hat bei Säuglingen, ist, dass die A1-Beta-Casein-Variante vermehrt konsumieren, dass die mehr oxidierte LDLs haben. Das kann jetzt ein Zufall sein, aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen. Also mehr oxidierte LDLs als Brustkinder, ne, verglichen.
Ja, jetzt haben wir gerade ziemlich viel A1, A2-Milch. Jetzt gibt es ja Menschen, Jens, die sagen, ja, okay, wenn ich das jetzt bei euch höre, auch den ersten Teil, lasse ich mal lieber meine Finger von Milch und lasse auch mal die ganzen Käseprodukte weg. Es gibt aber auch Alternativen. Also man sieht das ja jetzt ganz viel auch in diversen Supermärkten, dass so Alternativen auf den Markt kommen, schon seit mehreren Jahren. Da gibt es halt Reisdrink, Haferdrink, Mandeldrink, Sojadrink. Viele andere Nussdrinks. Was ist dazu zu sagen? Ist das eine Alternative, oder soll man auch da die Finger von lassen?
Was heißt ja, die Finger? Ja, natürlich ist es eine Alternative, weil du einfach die allergisierenden Proteine nicht in der Hafermilch hast, beispielsweise. Dafür hast du vielleicht ein paar andere Antinährstoffe, wobei natürlich der Anteil von Hafer, von Kokos, von Mandel, wie auch immer die Milchsorten heißen, der ist ja so gering. Ja, da sollte jeder Zuhörer einfach nur mal auf die Verpackung hinten schauen. Dann sieht man, dass das sehr teures Wasser ist, ja, letztendlich. Ja, man kann das teuer verkaufen, weil das natürlich gerade im Trend ist, ne? Veggie und Vegan und so weiter. Das passt alles super rein. Und meine Latte Macchiato in veganer Variante, wunderbar. Nur es ist verhältnismäßig natürlich sehr teuer, ja, wenn man das macht.
Ja, also es ist halt einfach, wie du es gerade gesagt hast, es ist sehr teures Wasser und
Zusätze,
die vielen
Du
Zusätze,
hast teilweise
Zucker.
Aromastoffe drin, du hast ein bisschen Sonnenblumenöl drin manchmal, du hast, je nachdem, wie die Hersteller das zusammenbauen, das Produkt, aber du hast eben auch einige synthetische Produkte oder Alternativzucker, die vielleicht auch nicht so toll sind.
Ja, aus dem Grund, weißt du ja, mache ich mir meinen Mandeldrink selber. Und deshalb nochmal hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also es ist ganz einfach, da ist einfach nur Wasser und Mandeln, unbehandelte Mandeln. Die werden einfach in den Mixer gegeben und schon hat man Mandelmilch. Also, oder Mandeldrink, man darf ja Mandelmilch nicht sagen hier in der EU. Aber dann hat man den Mandeldrink und ohne Zusätze, ohne Zucker, ohne alles, nehmt nur gefiltertes Wasser und Mandeln. Kurzes Rezept, 200
Easy.
Gramm, 200 Gramm Mandeln auf 1 Liter Wasser. Ihr könnt ein bisschen variieren, ein bisschen weniger Wasser nehmen, dann ist der Geschmack ein bisschen intensiver. Und dann durch ein Tuch durchdrücken, dann hat man wirklich einen sehr guten Mandeldrink und den kann man halt für alles verwenden. Mit Reis habe ich es noch nicht ausprobiert, aber mit Hafer geht es genauso. Und von daher, ja, probiert es einfach selber mal aus und habt da auf jeden Fall eine gesündere Alternative und auch noch Geld gespart, denn dieses gefärbte Wasser, wie Jens gerade auch sagte, das ist einfach nur teurer Urin und teurer Stuhl. Und hat auch noch viele entzündungsfördernde Eigenschaften. Also von daher tut ihr euch was Gutes, wenn ihr es selber macht.
Sehe ich genauso. Also über 90% sind Wasser. Ja, und da wissen wir auch nicht genau, was für ein Wasser das ist. Also dann lieber gefiltertes Wasser und dann auch noch den Rohstoff, den man dazu gibt. Dann hat man das ganze Thema selbst in der Hand. Ist ein bisschen aufwendiger. Man muss vielleicht sich bestimmte Gerätschaften anschaffen. Aber das macht man einmalig. Und gut, Mandeln sind jetzt auch nicht so günstig im Einkauf, ne? Also das stellt sich die Frage, wie oft braucht man das überhaupt? Ja, wenn man 2, 3 Mal in der Woche sein Müsli konsumiert oder dann auch mal den Latte Macchiato sich gönnt, dann kann man das mal machen.
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Alternative und ich glaube auch mit der Zeit, also über den Zeitverlauf ist es auf jeden Fall günstiger, weil manche Drinks, die man so kaufen kann, da ist man auch locker bei zwischen 1,50 und 2 € pro Liter und dafür kann man es dann nachher auch selber machen. Also von daher, ja,
Weißt du,
cool.
Axel, als ich vor, boah, das ist jetzt bestimmt 25 Jahre her, da bin ich auf meinem allerersten Ernährungsseminar gewesen. Ich hatte vorher schon mich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du es auch mal von der wissenschaftlichen Seite her kennenlernen. Und dann war ich auf dem allerersten Seminar und dann weiß ich noch, in der Pause habe ich mit dem Dozenten damals zusammengestanden und habe ihm gesagt, ja, also Kaffee ohne Zucker und Milch kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja? No way. Und dann lachte er genauso wie du und sagte, ja, aber Jens, probier einfach mal 4 Wochen, ja, gib dir mal 4 Wochen Zeit, ohne Zucker, ohne Milch, Kaffee schwarz zu trinken. Das habe ich dann gemacht und seit heute, bis heute schwarzen Kaffee. Ich kann mir auch keinen Kaffee mehr mit Milch oder mit Zucker vorstellen. Ja, also die ersten 25 Jahre waren mit Milch und Milchzucker und die nächsten 25 Jahre komplett ohne. Heute schmeckt mir das gar nicht mehr. Wenn ich also Milch in den Kaffee geben würde, was ich nicht tue, aber das schmeckt mir einfach nicht mehr. Und Zucker sowieso nicht. Ich genieße meinen Kaffee morgens und brauche die ganzen Zusätze nicht.
Genau. Also so sieht es bei mir auch aus. Ich trinke schon immer einfach den Kaffee schwarz, so wie er aus der Maschine kommt. Ja, ist auch nochmal ein Thema Kaffee auf unserer Liste.
Unbedingt.
Unbedingt. Okay, dann, ihr Lieben da draußen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Das soll heute mal ein Abschluss gewesen sein. Wir hatten ja gesagt, euch versprochen, noch Teil 2 Milch, dass wir das abschließen. A1, A2 Milch. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Schaut euch das mal an. Wir verlinken ganz viele Sachen noch in unseren Shownotes. Dann könnt ihr euch auch mal eine A2-Milch bestellen oder in dem einen oder anderen Bioladen gibt es auch so A2-Milch zu kaufen. Das könnt ihr mal ausprobieren und was wir eben schon gesagt haben, mal auf euren Körper hören. Wie reagiert der? Was ist, wenn er da mal was ausprobiert? A1, A2-Milch mal selber vergleichen. Genau, dann. Soll es das gewesen sein? Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen da draußen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Bis bald.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.